Ja, ich werde heute keine Abschiedsrede halten. Ich denke, dafür ist es zu früh und ich bleibe auch da. Es ist nicht so, dass ich dann immer hier bin. Ja, was hat mir Gott so aufs Herz gelegt? Schaut's mal, ob es passt. Also wir hören in den Nachrichten ja immer wieder, dass die Deutschen ja in vielen Dingen Weltmeister sind. Wir sind Exportweltmeister und wir sind Sparweltmeister, soweit ich weiß. Wir sind immer noch Fußballweltmeister. Wir haben inzwischen auch den Confed Cup gewonnen. Das fehlte noch in der Sammlung. Und auch die U21 ist Europameister geworden. Also im Fußball scheint es immer sehr gut. Dann könnte man es vielleicht sogar als erneuerbare Energienweltmeister bezeichnen. Wir sind sehr ehrgeizig, wegzukommen von der fossilen Energie und so weiter. Ja, man könnte eigentlich sagen, ja, es passt, was will man mehr? Komischerweise treibt jeden von uns mehr oder weniger immer wieder die Frage um, bin ich gut genug, reicht es wirklich, braucht es noch mehr? Bringe ich genug Leistung im Beruf, reicht mein Notendurchschnitt? Habe ich genug gespart, dass ich mich dann auch als Rentner wirklich zur Ruhe setzen kann? Und so weiter. Ihr könntet da die Liste in eurem persönlichen Bereich sicher noch um einige Fragen ergänzen. Komischerweise, selbst in Glaubensfragen stellen wir uns die Frage, bin ich gut genug, reicht's? Sind wir nah genug dran an Gott? Ist Gott überhaupt mit uns zufrieden? Wahrscheinlich will er sicher mehr von uns. Oder hindere ich Gott daran, dass er in meinem Leben noch mehr zum Zuge kommt? Auch da ist die Frage präsent. Bin ich gut genug? Ihr merkt, die Frage, bin ich gut genug, macht vor keinem unserer Lebensbereiche Halt. In all diese Bereiche dringt die Frage hinein. Jetzt könnte man meinen, das ist vielleicht so eine neuzeitliche Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, weil wir in einer Leistungsgesellschaft leben und weil man ja so viele Angebote und Möglichkeiten hat und man sieht so vieles, was man könnte, man sollte und so weiter. Aber ich kann euch beruhigen, es ist keine neuzeitliche Frage. Wir feiern ja das Reformationsjahr. Vor 500 Jahren hat Luther die Thesen an die Tür geschlagen und ihn hat diese Frage auch umgetrieben. Er hat sich überlegt, wie kann ich Gewissheit bekommen, dass ich gut genug vor Gott bin und dass ich nicht verdammt bin. Und dieser Frage haben wir jetzt zu verdanken, dass er dann eigentlich aus der Bibel das ganz neu aufgezeigt hat, dass wir aus der Gnade heraus leben und nicht aus einer Leistung heraus. Bin ich gut genug? Wie kann ich Gott gnädig stimmen? Das hat den Luther beschäftigt. Und wenn wir noch weiter zurückschauen, schon zu Jesu Zeiten war die gleiche Frage präsent. Das jüdische Volk hat sich sehr viel Gedanken gemacht. Machen wir alles richtig? Können wir Gott gnädig stimmen, indem wir alle Gesetze einhalten? Am Sabbat ja nicht zu viel tun. Man darf nicht heilen. Wenn der Ochs im Brunnen gefallen ist, den darf man vielleicht noch rausholen, aber selbst das ist zweifelhaft. Auch da war die Frage im Prinzip da, kann ich alles lückenlos erfüllen, dass Gott oder vielleicht auch die Menschen zufrieden sind? Diese Frage, bin ich gut genug, im Grunde genommen ist es aber ein nie endender Kreislauf. Wenn du da einmal drin bist, das ist fast wie ein Teufelskreis. Weil es gibt immer ein Besser, es gibt immer ein Weiter, es gibt immer ein Schneller, es gibt immer ein Fehlerloser. Mir ist da ein Bild eingefallen von einer Waschmaschine. Und zwar von der Waschtrommel. Wenn die Trommel am Ende des Waschgangs schleudert, und dann drückt die Zentrifugalkraft die ganze Wäsche nach außen an die Trommel. Und die Trommeln laufen halt so schnell, dass die Wäsche dann so trocken ist, dass die im Prinzip außen an der Trommel kleben bleibt. Die fällt nicht einmal von oben runter. Die hängt da drin wie so eine Wurst. Und die kann sich von selber nicht aus der Trommel befreien. Da braucht es die Hände der Hausfrau oder des Hausmannes, soll es ja auch geben, dass die waschen. Und die Wäsche dann aus der Waschtrommel herausholen. Von selbst kann sich die Wäsche nicht befreien. Ich glaube, dass es uns Menschen mit dem gut genug sein eigentlich ähnlich geht. Die Frage, bin ich gut genug, genüge ich, ist eine Frage, wenn wir da mal drin sind, dann kommt man da nicht so schnell wieder raus. Man dreht sich im Kreis, man bemüht sich, man denkt, jetzt ist man ein Stück weiter, aber man schafft es nicht. Wir kleben ebenso wie die Wäsche im Prinzip in der Frage an der Trommel. Weil wir werden im Leben immer wieder stolpern. Wir werden immer wieder merken, dass wir mit unserem Tun, unserem Wollen hinterherhinken. Wir würden zwar gerne, aber wenn wir ehrlich sind, merken wir, nee, eigentlich schaffen wir es nicht. Wir wissen, dass wir eigentlich liebevoll sein sollten, miteinander umgehen und dennoch gibt es Momente, wo wir den anderen ignorieren, wo wir den anderen verletzen, wo wir gemein sind, wo wir eigentlich nur unseren eigenen Vorteil sehen, nur uns selbst im Blick haben. Und wir wissen ganz genau, nee, das ist eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Wir werden nie vollkommen sein, weil wir unvollkommene Menschen sind. Von daher werden wir nie gut genug sein. Und wir werden immer Menschen und auch Gott enttäuschen. Das ist einfach eine Tatsache. Und wie die Wäscheschleuder brauchen auch wir Hilfe von außen. Wer die Texte heute von den Liedern aufmerksam mitverfolgt hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass da viel vom Retter die Rede ist, vom Erlöser. Und das ist das Thema, der in einem Bibelvers aus dem Römerbrief angesprochen wird. Wir brauchen eine rettende Hand, so wie die Wäsche eine Hand braucht, die sie aus der Wäschetrommel holt. Und ich lese euch einen Vers aus dem Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16, ziemlich bekannter Vers, nach der Übersetzung, der neuen Genfer Übersetzung, klingt ein bisschen anders, aber ihr denkt, ihr werdet ihn erkennen. Und hier sagt Paulus, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Also da haben wir die Worte drin, wir haben drin, es gibt einen Ausweg, es gibt eine gute Nachricht. Evangelium heißt ja übersetzt gute Nachricht. Es gibt eine gute Nachricht, dass Hilfe möglich ist. Und dass diese Hilfe zur Kraft wird, die uns Rettung bringt. Also die gute Nachricht, das Evangelium von Jesus ist die Kraft, die jedem Rettung bringt, der da glaubt. Das sagt Paulus aus. Jesus ist sozusagen der, der uns von der Ich-bin-ich-genug-Frage rettet. Die gute Nachricht von Jesus rettet uns Menschen aus diesem Teufelskreis. Es gibt einen Ausweg. Das ist die erste gute Nachricht, die Paulus hier weitergibt. Es ist von Glaube die Rede. Und wer vom Griechischen ein bisschen Ahnung hat, der weiß, dass das Wort Glaube, und das habe ich ja schon öfters mal hier erwähnt, gleichbedeutend ist mit Vertrauen oder sich anvertrauen. Deshalb heißt es in manchen Bibelübersetzungen, werdet ihr, wenn zum Thema Glaube die Rede ist, ist da erst ergänzt der vertrauende Glaube. Also Glaube heißt nicht, ich glaube, es gibt in Landau den Gastor Fleur, sondern ich glaube heißt, ich vertraue mich jemanden an, ich trete mit jemand in Beziehung. Da findet was statt zwischen zwei Menschen. Das ist sich anvertrauen. Also wenn man den Text aus dem Blick sieht, wer an Jesus glaubt, nee, der vertrauende Glaube an Jesus ist eine Kraft, die in mir etwas bewirkt, das ich nicht selbst tun kann. Das heißt, wenn ich mich vertrauend Gott anbefehle, dann passiert was in meinem Leben, was ich selber so nicht bewirken kann. Und das ist eigentlich das Besondere und das ist diese Kraft des Evangeliums, die in uns Menschen wirkt. Das ist diese rettende Hand, die die Wäsche aus der Trommel zieht. Und wer an Jesus glaubt, der bekennt, dass Jesus sich stellvertretend für uns bei Gott eingesetzt hat und die Schuld, die auf unsere Mist gewachsen ist, auf sich nimmt. Das heißt, die Rettung besteht darin, mir wird unter die Arme gegriffen, da wird etwas möglich, was ich selber nicht tun kann. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch noch, in den Schwimmbädern gab es diese Schleudern, wo man die Wäsche trocken schleudern konnte. Das waren nicht liegende Trommeln, sondern stehende Trommeln. Und wenn die gelaufen ist, zum Glück gab es dann Deckel, aber theoretisch, wenn man den Deckel entfernt hätte und wollte da reingreifen und die Wäsche rausholen, also da hätte man sich verletzt, weil da hätte man vielleicht den Arm auch mitgedreht. Also die Wäsche hätte man unmöglich herausbekommen. Und so ist das für mich im Vergleich mit Jesus. Wir Menschen, wir können uns anstrengen, wie wir wollen. Wir können sagen, wir sind gute Menschen. Wir wollen alles Beste tun. Wir machen keinem was Schlechtes. Wir können uns doch selbst retten. Nee, können wir nicht. Und das sagt Paulus hier ganz klar. Wir brauchen einen Retter, weil die Wäsche, die kriegt sich selber auch nicht aus der Schleuder gezogen. Das Schöne dabei ist, dass es uns frei macht von dieser Bin-ich-gut-genug-Frage. Weil wir müssen, ich selber schaffe das sowieso nicht. Ich brauche einen Retter, der das macht und der kann das. Durch Jesus ist der Weg frei von dieser Bin-ich-gut-genug-Frage. Diese Frage gibt es jetzt nicht mehr. Und ich glaube, das ist manchmal die Schwierigkeit, dass wir im Kopf weiter diese Frage uns stellen. Bin ich gut genug? Wenn du weißt, du hast dein Leben Jesus anvertraut, dann gibt es die Frage nicht mehr. Die ist gelöscht, die ist eliminiert, die ist nicht mehr existent. Die kann man sich nicht mehr stellen. Und das ist eigentlich, wenn man das so weiß, ist das eigentlich eine Wahnsinnsbotschaft. Und nicht, weil wir alles toll gemacht hätten oder weil wir toll sind, sondern weil Jesus es hat es für uns vollbracht. Das ist eine gute Nachricht, die Paulus geschrieben hat, die wir in der Bibel lesen, die wir vielleicht auch wissen. Aber ich möchte sie dir heute einfach nochmal mitgeben. Ist es eine gute Nachricht für dein Leben? Denkst du, wow, ich weiß es, aber ich habe es heute wieder gehört. Möchtest du aus dem Teufelskreis der Bin-ich-gut-genug-Frage aussteigen? Es gibt einen Weg und der Weg geht über Jesus. Ich habe gerade gesagt, dass der vertrauende Glaube sozusagen keine intellektuelle Überzeugung ist oder eine Weltanschauung. Der Humanist glaubt, ja, der Mensch ist gut und so und so. Der Christ glaubt, ja, es gibt einen Gott. Der Atheist glaubt, es gibt keinen Gott. Darum geht es beim Vertrauen Glauben nicht. Sondern vertrauender Glaube heißt, ich will mein Leben Jesus anvertrauen. Und es ist ein Glaube, der davon ausgeht, dass mit Jesus meine Lebensgeschichte in guten Händen ist. Und ich glaube, das ist für viele ein Knackpunkt. Ich habe gerade mit jüngeren Leuten mich immer wieder mal unterhalten und habe sie gefragt, was hindert dich eigentlich, so ganze Sache mit Jesus zu machen? Und dann habe ich gemerkt, da ist so die Vorstellung, naja, wenn ich das mache, dann gebe ich ja mein Leben ganz aus der Hand. Und ich will doch mein Leben selbst gestalten. Dann sage ich, ja, aber dann hast du ein verkehrtes Gottesbild. Weil wenn du glaubst, dass Gott dein Schöpfer ist und es gut mit dir meint, dann wird er nichts machen, was nicht gut ist für dich. Dann habe ich gesagt, dann bitte arbeite an deinem Gottesbild oder Gottesverständnis. An Gott kann es nicht liegen, dann liegt es an dir. Also sich Gott anvertrauen heißt, zu glauben oder davon auszugehen, dass mit Jesus meine Lebensgeschichte in guten Händen ist. Das muss man glauben oder man muss ja einfach das ausprobieren und den Schritt wagen, zu sagen, ich springe jetzt ins kalte Wasser, ich probiere es aus. Entweder es trägt oder es trägt nicht. Wenn du dir anders nicht sicher wirst, dann probier es. Mit dem Kopf wirst du es nicht schaffen. Als das Volk Israel durch die Wüste zog und 40 Jahre in der Wüste umherirrte, gab es immer wieder Momente, in denen sich das Volk gegen Gott auflehnte, respektlos wurde und gegen ihn rebellierte. Ist auch verständlich, 40 Jahre in der Wüste im Kreis ziehen, immer schwitzen, nichts Gescheites zum Essen haben. Ich glaube, mir wird auch irgendwann mal der Kragen platzen. Wir würden sagen, was soll das, macht doch keinen Sinn. Trotzdem hat es Gott geärgert, weil er gesagt hat, hey Leute, vertraut mir, ich habe einen guten Plan für euch. Aber sie konnten es nicht sehen. Dann haben sie rebelliert und haben gesagt, Moses, du bist blöd, bist ein blöder Führer, komm, wir gehen zurück nach Ägypten, da wissen wir, was wir haben, da gibt es was zum Essen und lieber sind wir Sklaven als hier in der Wüste. Das ist im Prinzip so die Geschichte. Und einmal hat sich Gott dann so geärgert, dass das Volk so mürrisch war, dass er giftige Schlangen geschickt hat. Die waren giftig, es wurden viele Leute gebissen und viele haben Angst gehabt, dass diese jetzt alle sterben. Es sind sogar schon welche gestorben gewesen. Aber erst dadurch hat das Volk gemerkt oder sich bewusst geworden, wie respektlos es eigentlich Gott gegenüber sich verhalten hat. Und erst dann haben sie kapiert, hey, ich glaube, das war nicht in Ordnung. Sich so zu verhalten, das war nicht okay. Und auf einmal haben sie gemerkt, wir brauchen einen Retter. Wir brauchen einen, der uns da rausholt aus dieser Situation. Und Mose hat von Gott die Anweisung bekommen, er soll eine bronzene Schlange machen. Also eine Schlange aus Bronze formen, modellieren und die auf einen großen Stab zu stecken. Und jeder, der von der Schlange gebissen worden ist, der soll auf diese Schlange aufschauen und er wird überleben. Das hat Gott angeordnet. Jetzt ist aber ein Problem damit verbunden, nämlich wenn es von Schlangen wimmelt und du sollst irgendwo nach oben schauen, dann kannst du nicht mehr nach unten schauen. Das heißt, du hast eigentlich null Chance, den Schlangen auszuweichen. Du bist denen eigentlich hilflos ausgeliefert. Und trotzdem war der Knackpunkt da drin, die Rettung besteht, er sagt, vertrau, ich richt's. Du musst nicht selber schauen, dass du deine Schlangen, um die Schlangen rumkommst. Kommst eh nicht, haben die eh schon fünfmal gebissen. Gib's auf. Das klappt nicht. Probier's anders. Und die Menschen haben auf die Schlange aufgeschaut und sie sind am Leben geblieben. Übertragen könnte man sagen, Gott hat den Leuten angeordnet, hey, schau nicht immer nur auf dein Problem. Schau da einmal weg und vertraue, dass ich mich um das Problem kümmere. Dass ich dafür sorge, dass das geregelt ist. Das ist Vertrauen, der Glaube, pur und krass. Ich weiß nicht, ob es geschafft hätte oder ob ich es in meinem Leben sicher nicht immer geschafft habe. Aber es hat mir einen Hinweis gegeben, wie Vertrauen der Glaube funktioniert. Das heißt, wenn wir uns Jesus anvertrauen, dann sagen wir, ich will mein Leben bewusst nicht mehr alles selber regeln, sondern ich möchte mit ihm das zusammengestalten. Dann lässt man Dinge offen. Man muss nicht ganz krampfhaft, ängstlich sich in allen Bereichen absichern. Man kann mit einer gewissen Offenheit gehen und dann sehen, Gott wird Türen öffnen oder schließen. Gott wird Wege bereiten oder Wege zumachen. Und so, denke ich, sind wir mit ihm zusammen unterwegs. Bin ich gut genug? Diese Frage erübrigt sich, wenn ich darauf vertraue, dass Jesus mein Retter ist. Und ich zitiere nochmal Paulus, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jeden, der glaubt, Rettung bringt. Der Paulus erwähnt hier das Wort schämen. Ich schäme mich nicht. Man könnte die Aussage von Paulus auch andersrum formulieren, hätte sagen können, ja, es gibt eigentlich schon Gründe, mich für das Evangelium zu schämen, aber ich bekenne mich trotzdem offen dazu. Also selbst bei Paulus gab es Gründe zu sagen, die Sache mit Jesus, die Sache mit Gott, da rede lieber nicht drüber, weil entweder die verstehen es nicht oder ich habe einen Nachteil oder ich mache mich lächerlich oder was auch immer. Ich habe mal überlegt, was sind die Gründe in unserer Zeit, die uns veranlassen, uns für das Evangelium zu schämen. Ich werde 3-4 Sachen ansprechen. Könnt ihr selber überlegen, ob das passt. Das eine, in unserer Gesellschaft redet man grundsätzlich nicht über Gott. Das ist Privatsache. Da muss schon ganz tief gehen oder es braucht einen besonderen Moment, wo jemand sich öffnet, aber an und für sich ist das eigentlich ist ein Tabuthema. Das heißt, wir könnten anecken oder belächelt werden, wenn wir es trotzdem tun, über Gott zu sprechen. Dafür könnten wir uns schämen. Das Zweite, was mir auffällt, wir leben in einer Zeit des Individualismus. Jeder kann oder möchte sein Leben so gestalten, wie er es gut findet, wie es ihm gefällt. Und da hat sich niemand einzumischen. Da ist es doch altmodisch, rückständig oder vielleicht sogar hinterwäldlerisch, sich an Werte und Normen von irgendetwas zu halten. Sprich, wir halten uns nach Werte und Normen der Bibel. Die sind uns wichtig. Das ist eigentlich in unserer Zeit des Individualismus nicht wirklich angesagt. Heute sagt mich, lass mir doch nichts vorschreiben. Ich bin selber groß. Ich weiß, was ich will. Wir könnten uns schämen, weil unser Glaube als altmodisch dargestellt ist. Manche Menschen denken, gläubige Menschen sind weltfremde Spinner. Sie glauben, dass Gott heute noch gibt, dass er präsent ist, dass er sogar Gebete erhört. Dafür könnten wir auch belächelt oder als Spinner abgestempelt werden. Dafür könnten wir uns schämen. Für manche erscheinen Christen als unverbesserliche Idealisten, die immer noch an das Gute in der Welt glauben, die an einem Leben nach dem Tod festhalten und sagen, da gibt es noch mehr. Für manche Menschen ist das billige Jenseitsvertröstung. Die sagen, mit der wirklichen Realität der Welt hat es nichts zu tun. Schaut euch die Welt an, wie sie ist. Auch dafür könnten wir uns schämen. Ihr merkt, ich habe jetzt nur ein paar Gründe aufgezählt, was uns vielleicht auch innerlich davon abhält, zu sagen, ich kenne eine gute Nachricht und die kann uns Menschen zur Rettung werden und die möchte anderen vermitteln. Die Gründe können uns davon abhalten. Aber glaubt mir, ganz tief im Herzen tragen viele Menschen eine Sehnsucht nach Liebe, nach Annahme, nach Geborgenheit und letztendlich suchen sie nach einem Weg, wie sie aus dieser Ich-bin-nicht-gut-genug-Frage erlöst werden. Auch wenn sie es äußerlich nicht zu erkennen geben. Das ist ja die Krux. Äußerlich prallt es ab, aber innen beschäftigt die Menschen oft viel andere Dinge. Ich möchte euch Mut machen, dass ihr tiefer schaut als die äußerlichen Aussagen und Reaktionen der Menschen, wenn es um das Thema Glaube geht. Und ich möchte uns zusagen, wir haben etwas zu sagen. Wir haben eine Botschaft, die Hoffnung und Rettung ist für die Menschen in unserer Welt. Weil Jesus lebt, weil er in uns lebt und weil er heute noch lebt. Ich habe das persönlich erlebt und glaube ihr auch. Und ich sehe es auch in euch als Menschen. Ihr seid ein Spiegel der Kraft Gottes, des Evangeliums, das in euch gewirkt hat und auch immer noch wirkt. Ihr seid veränderte Menschen. Und glaubt mir, die Menschen merken und spüren das, auch wenn sie es nicht zu erkennen geben. Also ich gebe euch mit den Satz, lasst euch nicht einschüchtern. Wir brauchen uns für die gute Nachricht von Jesus nicht zu schämen, weil sie ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Die Wäschetrommel war gestern. Wir sind dank Jesus gut genug. Amen.